Vielleicht wird uns die Jahreslosung das ganze Jahr über begleiten. Wir werden feststellen, diese Jahreslosung hat einen, gerade dieses Jahr, einen sehr, sehr tiefen Hintergrund. Besonders merkt man und verspürt man diesen Hintergrund dieser Jahreslosung, wenn man sich die täglichen Nachrichten anschaut und das fast unerträgliche Chaos überall miterleben muss. Ich gebe euch ein neues Herz. Ich werde das steinerne Herz aus euch herausnehmen und ein fleischernes Herz hineinsetzen. So ist die Verheißung, die Vision des Hesekiel in seiner Verheißung vor 600 Jahre vor Christus, also 2600 Jahre alt. Und diese Verheißung, ich gebe euch ein neues Herz und werde euch einen neuen Geist geben, taucht dreimal in seinen Visionen, in seinen Verheißungen auf. Dieses dreimal heißt, steht ja auch für Trinität. Und auch diesen Trinitätsgedanken werden wir heute unablässig brauchen, um das zu erklären, was in der Jahreslosung im tiefen Hintergrund gemeint ist. Ich möchte eine biblische Stelle an den Anfang stellen, eine Stelle, über die ich mich sehr erschrocken habe, weil ich sie eigentlich so noch nie gelesen habe. Aber sie steht in der Bibel und wenn sowas passiert, dann ist man aufgefordert, da genauer drauf zu schauen und sich da intensiver mit zu beschäftigen. Diese Stelle steht im Johannesevangelium Kapitel 8, die Verse 42 bis 44. Jesus sprach zu ihnen, um das vorwegzunehmen, es ist ein Dialog des Gottessohnes Jesus mit seinen Landsleuten, also mit Israeliten, mit jüdischen Menschen, also sein Volk mit der entsprechenden Hintergrundgeschichte. Und zu diesen sprach Jesus: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Jesus sagt den Menschen: Euer Vater ist der Teufel. Bei diesem Gedanken sträubt sich alles in uns auf. Und letztendlich wird vielleicht der ein oder andere einen Gedanken haben, was der da oben sagt und was da steht, ist ja so nicht gemeint. Es ist ja vielleicht aus dem Zusammenhang herausgerissen und das muss man erklären und dann wird sich das schon ein bisschen entschärfen. Bei diesen Gedanken kommt aber auch gleichzeitig das Wissen hoch und der Gedanke hoch, das ist eigentlich das Gleiche wie im Sündenfall. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Jetzt wird die Sache brisant, sehr brisant. Versuchen wir, dieses Geschehen und diese Aussage Jesu seinen jüdischen Schwestern und Brüdern zu sagen, euer Vater ist der Teufel, auf heute vielleicht zu übertragen, wie denn dieses Gespräch heute aussehen könnte. Da ist der Kirchgänger Otto Normalo, der zu seinem Pastor geht und eine Unterredung mit ihm hat. Der Kirchgänger sagt, ich bin als Säugling getauft worden, ab und zu besuche ich die Kirche, ich bin eine ehrliche Haut, ich zahle meine Kirchensteuern, Gott ist mein Vater. Der Pastor schaut ihn an und sagt, dein Vater ist der Teufel. Wenn das so ist, oder wenn das nicht so ist, dann dürfen wir das auch nicht so sagen. Aber wenn das so ist, dann müssen wir das sagen. Und jetzt sehen wir hier ein Spannungsfeld, das brisant ist. Und wir dürfen nicht hingehen und das so im Raum stehen lassen und sagen, das ist dann eben so. Das muss auf den biblischen Prüfstand. Diese Aussage Jesu und vielleicht auch diese Aussage des Pastors müssen wir biblisch durchleuchten, und zwar sehr gründlich. Denn hier geht es für mich und für dich persönlich um Leben und Tod. Und wir müssen sehen, ob wir denn diese Frage mit biblischen Argumenten auflösen können, nicht mit unserer Meinung. Wir werden die gesamtbiblischen Zusammenhänge darstellen müssen. Und zwar vom Anfang der Schöpfung bis zum Ende in der Offenbarung. Schauen wir uns diese Zusammenhänge einmal genauer an. Gott, der allmächtige Gott, ist Trinität. Über Jesus wird gesagt, er war Schoßkind bei Gott, bevor die Welt gegründet wurde. Das heißt, der Schöpfer Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist von Anfang an. Dieser Gott, diese Trinität Gott, schafft einen Menschen nach seinem Bilde. Und wenn Gott einen Menschen nach seinem Bilde schafft, schafft er einen Menschen als Trinität. Er schafft einen Menschen mit Körper, Geist und Seele. Er schafft ein Ebenbild aus dem Grunde, weil er mit diesem Ebenbild eine intensive Liebesbeziehung pflegen will. Es war eine unbeschreibliche Harmonie im Paradies vor dem Sündenfall zwischen Gott und dem Menschen, den er gebildet hat. Er hat den Menschen unendlich wert geachtet. Er hat den Menschen so wert geachtet, dass er ihn mit Schöpfer werden ließ, indem er gesagt hat, gib du den Tieren ihren Namen. Es war eine partnerschaftliche Liebesbeziehung, keine Zweckgemeinschaft. Wenn wir diesen Hintergrund haben, sehen wir, dass der Sündenfall viel, viel katastrophaler war, als wir es wahrhaben wollen. Lesen wir genau die wenigen Worte beim Sündenfall, stellen wir fest, dass der Sündenfall dreifach war. Der Mensch ist mit Körper, Geist und Seele in die Gottesferne gegangen, aus seinem freien Willensentschluss heraus. Das wird beschrieben am Baum des Lebens, am Baum der Erkenntnis und durch die Cherubim, die die räumliche Trennung zwischen der Erde und den himmlischen Mächten beschreibt, unüberwindlich. Jetzt können wir sagen, gut, wir leben schon viele Jahrtausende in diesem Zustand und irgendwie werden wir damit zurechtkommen. Wir kommen nicht damit zurecht. Wir müssen an dieser Stelle diese Aussage, die wir jetzt treffen, nach dem Sündenfall unbedingt auf den Prüfstand stellen, um diesen Zustand nach dem Sündenfall ganz genau zu beschreiben. Denn diese Zustandsbeschreibung nach dem Sündenfall wird zum Schlüssel unseres Glaubens. Und wir werden noch feststellen, dass dieser Zustand nach dem Sündenfall letztendlich auch der Schlüssel war oder die Beschreibung und die Erkenntnis darüber, die 500 Jahre alt ist, Reformation, Rechtfertigung allein aus Gnade, allein aus Gnade. Was da vor 500 Jahren passiert ist, können wir vielleicht in unseren Tagen neu erwecken. Wenn das so ist, dass nach dem Sündenfall der Mensch völlig von Gott getrennt ist, ist die Frage, wer ist denn Eigentümer noch dieser Erde, wo wir drauf leben, aus dem wir gebildet sind, wo alles draus besteht? Wem gehört das denn alles? Wo sind denn diese Mächte, diese wirklichen Kräfte, die auf uns diesen Einfluss haben? Im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, sagt, schließt Gott mit seinem Bundesvolk ein Bündnis ab. Gesetzgebung am Sinai, da steht, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, spricht Gott. Denn mir gehört die ganze Erde. Das ist ein Schlüssel, ein wesentlicher Schlüssel. Hier ist eine Aussage Gottes, der sagt, die Erde gehört mir. Demgegenüber steht eine neutestamentliche Aussage, die wir in diesen Zusammenhang setzen müssen, und zwar bei dem Schlüsselerlebnis Jesu bei der Versuchung des Teufels. Diese Geschichte ist brisanterweise genau an der Stelle beschrieben, bevor Jesus sein öffentliches Wirken beginnt. Dort sagte, die ist übrigens dreifach, diese Versuchung. Auch da taucht dieser Trinitätsgedanke wieder auf. Übrigens, diesen Trinitätsgedanken, diesen Dreifachgedanken, der zieht sich durch die Bibel von der ersten Seite bis zur letzten. Und der Teufel, Lukas 4, und der Teufel führt Jesus auf einen hohen Berg und zeigt ihn in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises, die sichtbaren und die unsichtbaren. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und Herrlichkeit geben, denn mir sind sie übergeben. Und wem immer ich will, gebe ich sie. Hier ist ein Absolutheitsanspruch des Teufels auf alle Bereiche dieser Erde. Auf meinen Körper, auf meine Seele und auf meinen Geist. Alles ist ihm untertan. Das sträubt sich in uns alles. Aber Jesus widerspricht dieser Aussage nicht. Und wenn wir diesen Zustand, dieses Spannungsfeld beschreiben wollen, dann ist Gott der Eigentümer. Ja. Aber aufgrund der willentlichen Entscheidung des Menschen im Sündenfall ist alles das, was Gott dort geschaffen hat, an den Teufel verpachtet worden. Aufgrund der willentlichen Entscheidung des Menschen. Der Mensch hatte von seinem Willen her das Angebot, sein Vertrauen beim Sündenfall Gott zu behalten oder sein Vertrauen dem Teufel zu schenken, der sagte, du wirst sein wie Gott. Und der Teufel und der Mensch hat dem Teufel das Vertrauen geschenkt. Wenn das tatsächlich so ist, dann müssen wir eine Begründung suchen, eine Bibel, nicht eine, sondern mehrere biblische Begründungen suchen, ob das denn richtig ist, was wir jetzt behaupten, dass der Fürst dieser Welt, der Teufel, dass dem alles gehört, das, was Jesus seinen Landsleuten sagt. Euer Vater ist der Teufel. Stimmt das? Setzen wir diese Frage, die zur Grundsatzfrage unseres Glaubens wird, auf den Prüfstein. Es gibt markante Beschreibungen, wir werden eine alttestamentliche Beschreibung finden und eine neutestamentliche. Die alttestamentliche Beschreibung ist von Salomo. Salomo ist der mächtigste und der größte und weiseste Mann im Alten Testament. Er ist mit seinem Vater David derjenige, der König des Volkes Israel, bei dem Israel die größte und mächtigste Ausdehnung hatte. Dieser Salomo hat aufgrund seiner Weisheit ein mächtiges Reich aufgebaut. Und diese Weisheit hat er von Gott erbeten. Er ist zu seinem Schöpfer gegangen, in seinem Geist und seiner Seele und hat darum gebeten. Und Gott gab ihm diese Weisheit, die von oben kommt, die nicht von alleine auf uns ausgeschüttet wird, sondern die muss erbeten werden. Das tat Salomo. Um einiges über diesen außergewöhnlichen Menschen, um ihn ein Stück weit zu beschreiben, möchte ich diesen Salomo ins Bewusstsein rücken. Und Gott gab Salomo, 1. Könige 5, und Gott gab Salomo Weisheit und große Einsicht und Weite des Herzens, wie der Sand am Ufer des Meeres. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Osten und als die Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen, als Ethan, der Israeliter, und Heman und Kalkol und Darda, die Söhne Mahols. Und sein Name war berühmt unter allen Nationen ringsum. Und er verfasste 3000 Sprüche. Und die Zahl seiner Lieder war 1005. Und er redete über die Bäume, angefangen von der Zeder, die auf dem Libanon steht, bis zum Ysop, der an der Mauer herauswächst. Und er redete über das Vieh und über die Vögel und über das Gewürm und über die Fische. Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört hatten. Dieser Salomo hat also eine außergewöhnliche Sichtweise. Diese Sichtweise hat er nicht aus sich selbst. Diese Sichtweise hat er von Gott erbeten und bekommen. Und aufgrund dieser göttlichen Weisheit schreibt er die Sprüche. Die Weisheit über das Leben schlechthin. Und zwar das Leben als Mensch und das Leben als glaubender Mensch. Wir kennen viele Sprüche und zurzeit behandeln wir die Sprüche in unserem CLP. Der gleiche Salomo soll, und manche Ausleger streiten das ab, auch das Buch der Prediger geschrieben haben. Dieses Buch der Prediger ist so krass anders wie die Sprüche, dass eine ganze Reihe von Auslegern sagen, das sind Sprüche oder das sind Aussagen, die können nicht von Salomo sein. Wenn wir uns diesen Prediger genauer anschauen, dann zucken wir gewaltig, denn Salomo stellt in seiner Rede des Predigers fest, dass alles, was ihn umgibt und was er hat, keinen Wert hat. Keinen. Er beschreibt die Nichtigkeit alles Irdischen. Die Nichtigkeit des Strebens nach Weisheit und Erkenntnis. Die Nichtigkeit des Vergnügens und der Arbeit. Die Nichtigkeit der Volkskunst, die Nichtigkeit des Reichtums, die Nichtigkeit von Reichtum und Ehre, Mahnung zur Anerkennung göttlicher Führung. Salomo, wenn es denn Salomo geschrieben hat, stellt fest, alles, was mich umgibt und in der Welt, in der ich lebe und alles, was ich habe, ist nichts. Es hat keinen Wert. Der Teufel, der Vater. Alttestamentliche Aussage. Am Ende schreibt Salomo im Prediger eine Erkenntnis, die letztendlich, er sagt, die ist die einzige, die tatsächlich überbleiben kann. Er schreibt im Prediger 12, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott hat jedes Werk, sei es gut oder böse, in ein Gericht über alles, denn Gott wird jedes Werk, sei es gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Und es gibt auch noch über dieses Gericht eine neutestamentliche Aussage, die steht in Hebräer 9. Salomo sagt also und kommt zu der Erkenntnis, da alles keinen Wert hat, bleibt mir nur eine Chance, aus meinem tiefsten Inneren heraus nach Gott zu schreien und auf seine Gnade und Erbarmen zu hoffen. Und dann werde ich einen Weg finden, von Gott gebaut. Zu diesem ausgesprochenen Spannungsfeld zwischen den Sprüchen und dem Prediger sagt man auch, Salomo konnte diesen Prediger nur schreiben, weil er in der Weisheit Gottes stand, im Licht Gottes und hat diese Finsternis erst gesehen. Denn der in der Finsternis sitzt, wird die Finsternis selbst nicht erkennen. Es gibt eine neutestamentliche Parallele, die ich immer unterschätzt haben. Die gleiche Aussage trifft. Und diese neutestamentliche Beschreibung zu dem gleichen Spannungsfeld trifft Paulus in 1. Korinther 13 im Hohenlied der Liebe. Salomo spricht von Gottesfurcht. Schreibt Paulus von der Liebe. Und die Liebe, die hier beschrieben ist, ist nichts anderes als Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist die personifizierte Liebe Gottes. Es ist die Person Jesus. Und Paulus schreibt, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle habe zur Speise der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Alle religiösen Anstrengungen des Menschen erreichen kein Ziel. Alle. Ob sie Buddhismus, Christentum oder Judentum oder sonst wie heißen, alle Anstrengungen, Gott zu nahen, aus diesem Motiv heraus, führen nicht zum Ziel. Sie scheitern. Aber sie sind das begehrteste Mittel des Teufels, um uns abzulenken. Er ist da sehr geschickt drin. Er baut uns eine Welt auf, die wir faszinierend finden. Natürlich, aber das ist letztendlich das stärkste Mittel, das er hat, um von seiner Menschenmörderschaft und Lügenschaft abzulenken. Würde er sich direkt so zeigen, wie er wirklich ist, dann würden wir ihn doch erkennen und dann würden wir sagen, weg mit dir. Der ist viel geschickter. Es bleibt, auch für uns Neutestamentler, und wir haben eine ganz andere Position wie Salomo, es bleibt nichts übrig, gar nichts von dem, was wir tun, leisten, denken und machen können. Es bleibt nur eins, das zu erkennen und für mich anzunehmen und zu sagen, ja, das gilt auch für mich, ich bin mitschuld an dieser Situation. Ich bin nicht der Unschuldige, nein, ich bin mit hineingeboren, bin mitschuld an dieser Situation. Und aus meinem tiefsten Inneren heraus zu schreien und zu sagen, ich habe keine Chance und keine Möglichkeit mehr, und die Hand auszustrecken und zu sagen, Herr, hilf. Wenn wir das tun, dann wird diese Hand Jesu, wo dein und mein Name eingezeichnet ist, mir entgegengestreckt und holt uns aus dieser Situation heraus. Sowas nennt die Bibel Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis. Und das macht uns zu völlig neuen Menschen. Und das ist der einzige Weg. Wie geht das? Wir müssen wieder das Bild der Trinität aufgreifen. Wir sind mit Körper, Geist und Seele, sind wir in dem Herrschaftsbereich des Teufels. Unser Vater und von unserer ganzen Menschlichkeit ist der Teufel. Wenn wir die Hand Jesu ergreifen, der Einzige, der mächtiger ist als dieser Teufel, der ihn überwunden und getötet hat, und wir sehen diese unendliche Schwere dieser Sünde und begreifen vielleicht ein Stück weit jetzt, warum einen so unendlichen Tod Jesus Christus für dich und mich sterben musste. Wenn diese Hand ergriffen wird, dann geschieht die Geburt eines neuen Menschen. Und diese Geburt eines neuen Menschen, da sind wir wieder bei der Jahreslosung. Hesekiel schreibt, ich werde das steinerne Herz herausnehmen und das fleischerne hineinsetzen. Und ich werde euch einen neuen Geist geben. Hesekiel sagt nicht, ich nehme den alten Geist raus. Jesus greift genau diese Verheißung auf bei der sehr intensiven Auseinandersetzung mit dem Pharisäer Nikodemus. Nikodemus fragt die ernsthafte Frage, wie komme ich denn in dieses Reich Gottes, aus diesem Zustand denn raus? Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden, du musst ein ganz neuer Mensch werden. Es muss etwas Neues in dir gegründet werden. Alles Alte ist nicht reparabel. Es muss etwas Neues in dir gegründet und gebaut werden. Und Nikodemus verständlicherweise sagt, ich kann doch nicht in den Leib meiner Mutter zurückkehren. Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden aus Wasser und Geist. Das sind genau die Teile, die Hesekiel verheißen hat. Wasser, Jesus ist das Wasser des Lebens. Und Leben steht auch für Herz. Es ist Jesus selber. Und der Geist ist der Heilige Geist Gottes. Was passiert da in der alten Trinität des Menschen? Es wird tatsächlich das alte Herz herausgenommen, die Seele des Menschen und eine neue eingepflanzt. Die Kraft Jesu macht dich und mich, wenn wir diesen Glauben annehmen und diese Hand ergreifen, zu einer neuen Persönlichkeit. Und wir bekommen einen neuen Geist, den Heiligen Geist Gottes, die Kraft des Schöpfers direkt in uns ausgeschüttet. Der alte Geist ist aber nicht weg. Würde bei dieser Bekehrung, bei dieser Wiedergeburt, das Herz, das Leben heraus, das Herz herausgenommen werden und der Geist bliebe von unserem alten Menschen nur noch eine tote Masse über. Und wir wären nicht mehr in der Lage, in dieser finsteren, teuflischen Welt gute Botschafter für Gott zu sein. Denn genau diesen Auftrag bekommen wir dann mit. Es bleibt ein Teil, der alte Geist, der alte Adam in uns und der alte Korpus. Es ist quasi der erste Schritt unseres Reiches Gottes, unserem neuen Himmel und neuen Erde, den Gott uns schenkt. Es ist die erste Stufe. Und es ist, die Bibel spricht von einer kleinen Weise. Und die Andrea hat es geschildert. Und jetzt stehen diese neue, starke Person, Jesus Christus, die in mir wohnt, mit der Kraft Gottes, dem alten Adam entgegen. Und sie sind immer, jeden Tag sind sie dran. Dieser Kampf bleibt. Aber dieser Kampf kann jeden Tag gewonnen werden, wenn wir dicht an Jesus bleiben. Wir werden diesen Kampf verlieren, wenn wir uns von ihm lösen. Diesen Kampf müssen wir kämpfen, solange bis wir die Augen zumachen. Und dann beim zweiten Kommen des Herrn, beim zweiten Kommen Jesu, das schreibt der Hebräerbrief, und wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Wenn Jesus in Herrlichkeit wiederkommt, und das kann schon bald sein, die äußeren Zeichen stehen auf Sturm, es kann aber auch noch lange dauern, wir sollten nicht spekulieren, dann werden wir entrückt, sagt die Bibel. Und dann bekommen wir, legen wir den alten Geist und den alten Leib ab und wir bekommen den neuen Geist und ein neues Kleid. Auch der neue Mensch im Reich Gottes in der Offenbarung ist Trinität, Körper, Geist und Seele. Und wir werden sehen, wie Christus ist. Und in der dritten Stufe, in der dritten Form, wird Gott letztendlich alles neu machen mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und die alte wird in Feuer und Schwefel aufgelöst. Lassen wir das an uns ran? Es gibt eine Volksweisheit, die sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Warum nehmen wir diese Aussage nicht ernst? Warum stellen wir unser Leben darauf nicht ein? Es ist ein ganz anderes Leben. Dieses Leben macht Spaß, diesen Christus an der Hand zu nehmen und ihn als den Gewaltigen in unser tiefstes Innerstes hineinzulassen und mit ihm unser ganzes Leben auszubauen, macht Spaß. Es ist eine neue Welt, die uns geöffnet wird, in einem finsteren Umfeld. Diese neue Welt ist in dieser vom Teufel gepachteten Erde ein Stück Himmel. Haben wir den Mut? Haben wir den Mut, diese Hand fester zu halten, jeden Tag aufs Neue? Und wir werden ein anderes Leben führen und es wird immer spannender. Amen.